Wir wollen weitermachen und uns nicht aufhalten lassen. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann, wo alle Türen zugehen, wo alle Lichter ausgehen, wo ja die Nacht kommt. Mein Thema heute ist, was erwartet die Welt? Eine ungewöhnliche Botschaft. Vielleicht hast du Dinge noch nie gehört, was ich heute bringen werde, aber Gott hat mir ein paar Sachen aufgeschlossen und erschlossen und ist einiges klar geworden. Die Nacht wird kommen. Geschwister, das Leben wird so schnell vorbeigehen. Und dann, was du getan hast, ist getan. Was du nicht getan hast, ist vorbei, ist passiert. So. Aber ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen werde ich über das Evangelium sprechen. Das Evangelium ist ein Segen. Die Botschaft Jesu ist ein Segen. Das Neue Testament ist ein Segen. Und ich bin so froh, dass ich nicht am Sinai stehen geblieben bin, sondern dass ich weitergegangen bin bis nach Golgatha. Lasten verschwinden auf Golgatha. Halleluja. Darüber wollen wir morgen sprechen. Und kommenden Mittwoch wird das Thema sein. Gott steht zu uns. Menschen verlassen uns, müssen uns verlassen. Sie können die letzte Wegstrecke, die letzte Meile nicht mehr mit uns gehen. Aber Gott ist an unserer Seite und bleibt bis zum Schluss, bis zuletzt bei uns. So, was erwartet uns? Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Was erwartet die Welt? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Was kommt auf mich? Was kommt auf uns zu? Was erwartet mich wirklich? So, die Welt steckt voll in Krisen. Ich denke nur, da gibt es so viele Krisen, ja, die können die Politiker gar nicht bewältigen. Ich denke nur, die Bevölkerungskrise, in ein paar Jahren haben wir 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Guck mal, jetzt haben wir schon große Probleme, die Menschheit zu ernähren. Und was wollen wir machen, wenn wir 10 oder 20 Milliarden Menschen haben? Dann das Klima, die Dürrekatastrophen oder die anderen Katastrophen, der Kampf ums Wasser, sind lauter Krisen. Was erwartet die Welt? Der Papst hat neulich gesagt, oder sprach neulich über den Notstand der Kirche, den Notstand des Glaubens. Du hast heutzutage, selbst wenn der Papst das schon bejammert und beklagt, der Glaube ist ein Notstand. Die Kirche, der Glaube nimmt ab an Gott. Man engagiert sich für alle möglichen Dinge, aber bloß nicht für den Glauben, für die Wahrheit, für das Wort Gottes. Dann kommt die Energiekrise. Und ich sage, die Energiekrise wird vielleicht noch viel größer sein. Denn Öl hat man immer wieder. Aber stell mal vor, der Strom fällt aus. Was machen wir ohne Strom? Können wir unser Gottesdienst zumachen? Verstehst du? Wir brauchen ja Licht, wir sind auf Licht angewiesen. Was passiert, wenn wir plötzlich keinen Strom haben? Die Rolltreppe geht nicht auf, die Tür geht nicht auf, die Bank spuckt kein Geld mehr raus. Oh, da gibt es so viele Dinge. Dein Kühlschrank funktioniert nicht mehr, die Toilette funktioniert nicht mehr, da funktioniert so vieles nicht. Wenn der Strom ausfällt, Krisen, und auf diese Krisen müssen wir uns gefasst machen. Und was machen wir dann mit diesen tollen Autos, die auf Strom fahren? Wenn es keinen Strom mehr gibt, da kriegst du nicht mal das Auto mehr auf ohne Strom. Verstehst du, wenn das alles nicht mehr funktioniert? Das kann über Nacht passieren, denn die Bibel spricht, in einer Stunde, über Nacht ist ist alles passiert. Diese große Krise und dann weinen die Menschen, mein Computer funktioniert nicht mehr, Smartphone funktioniert nicht mehr, Radio funktioniert nicht mehr, Fernseher funktioniert nicht mehr. Ja, da bist du erstaunt und sagst, ja, was mache ich dann? Verstehst du, was machen wir denn? Nur nebenbei. Die Welt steht am Vorabend einer großen Katastrophe. Was erwartet die Welt? Das ist mein Thema. Weltweit spüren die Menschen, es muss sich was verändern, es wird sich was verändern. Die ganze Umdenken, was Umwelt anbetrifft. Wir müssen so viel Herausforderungen, und die Frage ist, wie reagieren wir auf diese vielen Veränderungen des Lebens? Menschen suchen nach Hilfe, nach Rat. Sie suchen nach dem starken Mann, der das alles angeht und die Dinge ordnet und regelt. Was erwartet die Welt, ist mein Thema. Die Welt braucht eine neue ordnende Macht. Das braucht die Welt. Sie braucht konkrete Lösungen. Und dann nützt die ganze Gesundbeterei nicht. Verstehst du jetzt? Herr, lass es, Hilfe und so weiter. Nein, es kommt, wie Gott vorgesehen hat. Das Countdown läuft. Die Gerichte werden kommen. Die Welt liegt im Argen. So steht es in der Bibel. Alles ist so verfahren. Alles ist irgendwie in der Sackgasse. Wer holt sie raus? Wer rettet uns? Und wir sind ja in der Adventszeit. Jesus kommt bald wieder auf, denn die Nacht wird kommen. Bald ist es vorbei. Bald ist die Sonne untergegangen. So, und dann wehe der Menschheit. Die Welt liegt in den Geburtswehen einer neuen Zeit. Das ist die Welt. Die alten Werte vergehen. Wenn ich dran denke, die ganzen alten Werte, was bisher noch gut für deine Oma, für deine Mutter noch war und dein Opa noch gut war, das gilt heute nicht mehr. Familie, ja, heute kann jeder machen, was er will, heiraten, wenn er möchte. So, Ehe für alle, das sind ganz neue Vorstellungen, das hat sowas noch nie gegeben. Vieles bricht zusammen. Die ganzen Krücken, auf die man sich so gestützt hat, auf die man sich so verlassen hat, alle Hoffnungen. Früher war noch die Kirche im Dorf. Und es war heute die Kirche, ja, also gerade der Papst jammert, der Glaube ist in einem Notstand. Alles stürzt ab, alles wird abgeschafft. Die Familie gibt's nicht mehr. Die ganzen Einrichtungen, dass wir so haben, was früher war, noch wo wir hinfliehen konnten, das gibt's nicht mehr. Die Sicherheiten sind zerstört. Der Mensch ist entwurzelt. Alles hat bereits begonnen, denn so wie die Bibel sagt, 1. Korinther 3, 1. Korinther 7, Vers 31, das Wesen dieser Welt vergeht. Die Welt vergeht. Die Welt ist der Vergänglichkeit unterworfen. Die Endzeitstürme, die Endzeitkrisen seit dem Zweiten Weltkrieg ist nichts mehr das Gleiche. Alles ist erschüttert. Alles ist durcheinandergewirbelt. Das Ende des Kalten Krieges ist zwar zu Ende, aber dann kam was Neues, Terrorismus. Heute bist du nirgendwo mehr sicher. Nirgendwo mehr. Nicht einmal auf dem Weihnachtsmarkt kannst du getrost deinen Glühwein schlürfen und deine Bratwurst essen. Nirgendwo ist man sicher. Dieses politische Gleichgewicht ist durcheinander geraten. Ich will nur skizzieren. Wir sind am Umbruch, an Veränderung der Zeit. Die Welt braucht neue Hoffnung, neuen Halt, neue Haltung. Das meiste, was wir bisher gehabt haben, ist verloren. Du kannst keinem Menschen mehr trauen, kannst der Regierung nicht trauen, kannst der Kirche nicht mehr trauen. Wem kannst du heute noch trauen? Die Menschen strudeln, sind in diesem Wirbel, in diesem Sog. Es geht immer tiefer runter. Das Durcheinander der Zeit zieht jeden Menschen nach unten. Und was zurückbleibt, ist das Geröll, das Geröll. Die ganzen Verschiebungen, die ganzen Veränderungen. Und dann weiß nicht mehr, wo ist der Weg gewesen? Wo ging der Weg bisher? Überleg einmal, schau dein Leben an, schau deine Familie an, schau deine Geschichte an, schau die Menschen in deiner Umgebung an, ob die noch den Weg wissen, wo es lang geht. Der verlorene Sohn wusste noch den Weg nach Hause, wo mein Vaterhaus ist. Aber weißt du, wo dein Vaterhaus ist? Wo bist du zu Hause? Die meisten Leute sind irgendwo Flüchtlinge unterwegs. Die einen kommen aus Russland, die anderen kommen aus Afrika, die anderen kommen aus, was weiß ich, irgendwo aus irgendeinem anderen Winkel. Wir haben die wenigsten Leute hier in Berlin, die richtige Berliner sind. Die kommen von irgendwo her. Viele wissen nicht mehr, an was sie sich orientieren sollen, keinen Fixpunkt. Ich weiß noch von alten Leuten hier, die haben ausgemacht, wenn der Krieg zu Ende ist, wenn wir aus der Gefangenschaft kommen, wenn wieder alles in Ordnung ist, wir treffen uns dort und dort. Wo willst du dich treffen mit deinen Lieben eines Tages? Wo ist der feste Punkt? Die Kirche ist nicht mehr da, das Haus ist nicht mehr da, die Familie ist nicht mehr da. Viele verstehen die Sprache nicht mehr. Plötzlich bist du in einer ganz anderen Welt, wachst du auf, wo bin ich denn? Viele sind fremd in ihrem eigenen Land. Da denkst du, eine Japanerin, die war hier zur Besichtigung dieser Stadt durch Berlin, dann fragte, sind wir jetzt in Afrika? Nur nebenbei, wo sind wir denn? Weil viele Menschen mit einer anderen Hautfarbe plötzlich unter uns sind, wo sind wir denn? Sind wir in Afrika hier? Vieles ähnelt und gleicht und so weiter, sieht so ähnlich aus, aber es ist nicht mehr dasselbe, was mal früher war, was früher gewesen ist. Alles wird neu gemacht. Plötzlich kommst du in eine Gegend. Ich bin neulich mal nach Heilbronn gefahren, wo ich 10 Jahre Pastor war. Plötzlich habe ich gedacht, das gibt's nicht. Das ist alles anders. Alles so verbaut und neu eingerichtet. Die Geschäfte, die früher waren, gibt's nicht mehr. Die Leute sind nicht mehr da. Viele sind verloren in einer Welt, eigentlich, wo wir zu Hause sein sollten. Das ist unsere Welt. Nein. Die Heimat verloren, das Vaterhaus verloren, die Sicherheit verloren, die Heilsgewissheit, die Gewissheit verloren. Bin ich gerettet noch? Bin ich noch Kind Gottes? Komme ich noch in den Himmel? Was ist deine letzte Adresse, an die du dich halten könntest und würdest? Der letzte Treffpunkt. Die Welt vergeht. Was ist der Ausgangspunkt? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Weißt du das noch, wo du herkommst? Ja gut, also dort und dort. Aber wo ist deine Familie? Wo ist dein Zuhause? Alles ist verschüttet, vermüllt. Und du wachst eines Tages in der Ewigkeit auf und sagst, bin ich hier zu Hause? Ist das mein neues Zuhause? Wir singen ein schönes Lied, oh nein, und denn ich kenne den Heiland so gut. Ich werde kein Fremdling dort sein. Wie sieht's mit dem Himmel aus? Wenn schon die Erde verloren ist, wenn das Leben verloren ist, wenn die Welt verloren ist, wie sieht es mit dem Himmel aus? Mit der Ewigkeit? Wirst du dort auch einsam sein, allein, verlassen. Ich kenne keinen Menschen in der Ewigkeit. Und wir müssen eines Tages in die Ewigkeit gehen, meine Lieben. Und dann wachen wir dort auf. Und den Herrn Jesus kennst du auch nur so von Reden und Sagen, Beschreibung. Aber kennst du ihn wirklich persönlich, den Heiland, deinen Erlöser? Viele haben das Verbindende, die Brücke, ja, die Beziehung, den Weg verloren. Nur noch reißende Ströme fließen da an uns vorbei. Wie komme ich da rüber über diesen reißenden Strom? Was bringt mich rüber? Wo ist der Fährmann? Die Welt braucht Werte, die verbindlich sind, die einen halten, die bleiben, die konstant sind. Gott liebt die Welt. Wir haben gesungen, Gott ist die Liebe. Aber haben wir das begriffen, dass Gott Liebe ist, dass Gott Wahrheit ist, dass Gott Leben ist, dass Gott Licht ist, dass Gott Friede ist, dass Gott Freude ist? Was erwartet die Welt? Die Welt braucht den Sohn Gottes, die Gabe Gottes. Und deshalb, Weihnachten ist so ein wichtiges Fest. Was wären wir ohne Weihnachten, Brüder und Schwestern? Ohne der Geburt Jesu Christi? Ohne der Gegenwart des Herrn in unserem persönlichen Leben? Augustinus hat einmal gesagt, was nützt es, wenn Jesus tausendmal in Bethlehem geboren wird und nicht in deinem Herzen? Die Sache ist, ist Jesus in mir geboren, in mir zur Welt gekommen? Ohne Jesus verarmt die Welt. Was braucht die Welt, ist mein Thema heute. Ohne den Heiligen Geist verdummt die Menschheit. Entschuldigung, aber so ist es. Der Heilige Geist weitet unseren Horizont, sprengt unseren Horizont, gibt uns Hoffnung. Wenn du die Gemeinschaftsstandard von Facebook nicht beachtest, fliegst raus und dergleichen. Wenn du der Welt nicht entsprichst, dieser Norm dieser Welt, fliegst raus. Und wie viele Menschen sind so an den Rand gedrängt worden, weil sie der sozialen Norm nicht entsprechen, weil der gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen, weil der geistlichen Norm nicht entsprechen. So Randsiedler. Wie viele Randsiedler haben wir? Was erwartet die Welt? Du wirst gelöscht. Keiner denkt an dich. Keiner interessiert sich mehr für dich. Was ist der Sinn des Lebens? Das fragen wir am Schluss. Und Jesus versteht uns. Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Halleluja. Nicht der Liebe und das Liebe, sondern Gott ist die Liebe. Halleluja. Die absolute Liebe. Und Jesus, als er kam, er entsprach nicht den hohen Priestern, den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den Geistlichen. Er war auch ein Randsiedler. Was erwartet die Welt? Und deshalb wurde auch gekreuzigt. Weil so haben sie sich den Heiland nicht vorgestellt. Die haben sich vorgestellt, den Messias, der die Römer davonjagt. Und man hat ihn aus seinem Volk löschen wollen. Im Talmud wirst du den Namen Jesus nicht finden, sondern der Sohn der Hure. Maria hätte da irgendwo mit einem römischen Soldaten gehurt. Das steht im Talmud. Das ist der Ketzer. Aber das ist nicht der Messias, von dem wo das jüdische Volk erwartet hat. Dieser Hurensohn, ich finde es schlimm, was die Juden sich über Jesus denken und was sie von Jesus halten, ist eine Unverschämtheit. Und den haben sie gekreuzigt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber Jesus lebt auch ohne dem Talmud weiter und freut sich bester Gesundheit. Halleluja. Man konnte Jesus nicht ausrotten und seinen Namen konnte man nicht auslöschen. Wir haben so ein schönes Lied heute gesungen. Sicher in Jesu, Amen, seliges Wissen, Jesus ist mein. Und das seit 2000 Jahren. Das singen die Christen. Was die Welt braucht, das ist Jesus. Deshalb, was der Werner Heuchelbach so als sein Slogan rausgegeben hat. Gerade du brauchst Jesus. Nein, die Welt braucht Jesus. Nicht gerade ich, sondern alle, wir alle miteinander brauchen Jesus. Ohne ihn ist das Leben sinnlos. Die Welt, das bist du, das bin ich. Das sind wir alle Menschen. Gerade du, gerade wir brauchen Jesus. Gott hat eine Vision von dieser Welt gehabt. Wenn ich 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 lese, und der Same, der Nachkomme der Frau, wird der Schlange den Kopf zertreten. Diese uralte Verheißung, Jahrtausende vorher, ich weiß nicht, wie lang diese Verheißung, wie alt diese Verheißung ist, aber Jahrtausende vorher gab Gott diese Verheißung. Und das ist, was die Welt braucht. Auf den hat die ganze Welt gewartet. Generationen für Generationen. Und überall, jemand hat ein Buch geschrieben und die Bibel hat recht. Und da wird in diesem Buch immer wieder vom Keller beschrieben, dass alle Kulturen, alle Menschen immer wieder eine Hoffnung hatten. Früher, unsere Vorfahren, ja, da wuchs ein Baum bis in den Himmel und unsere Vorfahren sind immer dort raufgestiegen und wieder runtergestiegen, bis da eine Frau oben den Zweig abgebrochen hat und seitdem können wir nicht mehr in den Himmel. Und so geht's. Alle Geschichten, alle Kulturen, alle Religionen haben eine Ahnung gehabt, da war der Weg bis zum Himmel und irgendjemand hat das abgebrochen, diesen Zweig, diesen Weg zerbrochen und jetzt warten wir auf den, der kommen sollte. Was braucht die Welt? Der diese Brücke baut zwischen Gott und Mensch. In allem sehen wir die Absicht Gottes, einen Plan. Auch wenn die Welt noch so baufällig und hinfällig ist, hat Gott einen Plan für die Menschheit. Der Messias, der Heiland, dieser Christus sollte kommen. Auch wenn die Welt noch so verkommen ist und so vergammelt und herabgewirtschaftet und bankrott und heruntergekommen ist, die Welt, Gott liebt die Menschen. Er sandte seinen Sohn, Johannes 3, Vers 16, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott will dich, mich, uns, unsere ganze Familien retten. Jeder einzelne Gläubige, der an Jesus glaubt, ist ein Träger, eine Vision, eine Idee. Gott will die Welt retten. Die Welt steht vor einer großen Katastrophe. Aber Gott hat Menschen ausersehen. In jeder Familie gibt es ein Lamm, das Gott ausersehen hat. Jetzt darf ich ein paar Gedanken machen. Sag nicht, Bruder, mal du, das spinnt und fantasiert und ist so mystisch und was weiß ich, auch alles. Nein, Gott hat mir etwas gezeigt. Gott hat immer wieder einen Josef bereitet, der irgendwie vorausgegangen ist. Und ja, nach 20 Jahren sitzt er auf dem Thron Ägyptens, hat die ganzen Kornhäuser aufgebaut und es ist eine große Hungersnot in Ägypten. Und in dieser Zeit, nach 2 Jahren, kommen die Brüder von Josef, die Familie Jakobs, nach Ägypten Korn einzukaufen. Aber hier hat Gott in der vorlaufenden Gnade jemand vorausgeschickt, der hier ja alles gut gemanagt hat und die Welt vorbereitet auf die große Katastrophe. Und es war eine große Katastrophe. 7 Jahre, keine Ernte, kein Wachstum, kein Korn, kein Vieh. Die Welt war am Ende, wahrscheinlich war es Naturkatastrophe, dass ein Komet eingeschlagen hat. Irgendwas ist da gewesen. Aber Gott hat hier den Josef vorbereitet. Und Gott hat in unserer Familie, in jeder Familie hat Gott irgendjemand vorbereitet, vorausgeschickt, der ein Kornhaus baut, der Lagerhaus baut, der vorbereitet die Welt auf die Katastrophe, wenn das kommt, das Brot gibt. Josef wurde als Retter nach Ägypten geschickt und rettete die Welt, damals die ganze Welt, nicht nur Ägypten und nicht nur die Familie Jakobs, sondern die ganze Welt. Denn es war eine große Katastrophe, was die Welt nicht gekannt hat. Und ich möchte jetzt nicht Jesus nehmen als den Retter. Jesus ist der Retter. Aber in jeder Familie gibt es ein Lamm, einen Josef. Ein Josef, der vorausgegangen ist. Lass mich drüber diesen Gedanken nur festhalten. Dieser großen kosmischen Katastrophe, das geht voraus. Und den Strom, die Katastrophe kann er nicht aufhalten, aber vorbereitet. Wenn das kommt, es gibt Getreide. Wir haben in den fetten Jahren was gesammelt, Silos angelegt und so weiter. Weißt du, wenn diese Katastrophe kommt, wenn es keinen Strom mehr gibt, wenn die Rolltreppe nicht mehr geht, der Aufzug nicht mehr geht im 16. Stockwerk, was machst du? Jetzt macht dich schon Schwierigkeiten, ein paar Treppen zu steigen, aber was machst du im 16. Stockwerk? Wenn dein Handy nicht mehr funktioniert, dein Navi nicht mehr geht und vieles andere mehr, die ganze Technik im Eimer ist, was machen wir, wenn es keinen Strom gibt? Deshalb Gott hat jemand vorgesorgt für die Endzeit. In einer Stunde wird diese Katastrophe kommen, so steht es in der Bibel, und die ist näher als wir denken. Da muss nur irgendwie verkehrte Sonnenaktivitäten stattfinden, irgendwo auf der Sonne. Die Sonne wird ihren Schein verlieren und dann funktionieren unsere Satelliten nicht mehr. Und plötzlich sind wir in der Steinzeit. Ja, plötzlich sind wir ohne Heizung. Stell dir mal vor, was machen wir ohne Wasserpumpe, wenn die Heizung nicht mehr hochkommt und nichts mehr hochkommt im Winter? Da erfrieren wir. Du hast nicht mal Bettdecken zu Hause, um dich einzulullen. Denk nur drüber. Und dann diese lieben Autos, da kriegst du das Auto nicht mal aus der Garage mehr raus, weil alles nur automatisch geht. Denk drüber nach. Plötzlich kann das passieren, das wird passieren. Weißt du, wir sind so abhängig vom Strom. Wir sind so abhängig vom Strom. Alle Automaten funktionieren nicht mehr. Und weißt du, was in der Bibel heißt, womit die Menschen sündigen? Wir sündigen ja nicht mit den Computern und Automaten und Handys und der ganzen Elektronik. Wir sündigen nicht. Aber wir haben Gott ersetzt. Wir brauchen ja Gott nicht mehr. Und deshalb, Gott wird eines Tages einfach Strom abschalten. Was machst du dann? Terroristen, die können einfach die ganzen Kraftwerke lahmlegen. Die ganze Kläranlagen, Wasserpumpen und vieles andere mehr kann plötzlich so lahmgelegt werden. Und das über Nacht. Was machen wir dann? Und womit die Menschen gesündigt haben, werden sie auch gestraft. Das war immer in der Geschichte so. Und da kommt niemand vorbei. Wenn wir Gott ersetzen, wenn wir nicht mehr Gott brauchen, nicht mehr Gott benötigen. Und ich warne, wieg dich nicht in der falschen Sicherheit. Kauf ein paar Kerzen, bring nach Hause ein bisschen Wasser, dass du zu Hause hast, nur nebenbei. Wenn diese Dinge passieren, dass du nicht einfach dastehst, wie vom Pferd getreten. Die Welt steht vor diesem großen Chaos, dass wir plötzlich wieder im Dschungel sind, wieder in der Wüste uns befinden. Und plötzlich denken, wo sind wir denn? Die Welt braucht Menschen, die Gott kennen, die auf die Stimme des Herrn hören, die rechtzeitig uns warnen. Denn Gott tut nichts, ohne zuerst durch seine Knechte und Botschafter und Diener zu reden. So wie Josef. Josef ging voraus, um seine Familie zu retten. Und du weißt gar nicht, warum du vielleicht vorausgegangen bist, was es auch immer heißt. Was das immer heißt. Menschen sind heimgegangen, sind gestorben. Ich denke nur, meine Frau ist gestorben, aber manchmal habe ich das gute Gefühl, die betet für mich dort drüben im Himmel, beim Heiland. Warum? Weil unsere Lieben nur vorausgegangen sind. Sie sind bei Jesus. Und was machen sie bei Jesus? Schlafen? Ich glaube nicht, dass sie dort schlafen. Oder ruhen von ihrer Arbeit. Nein, sie arbeiten weiter. Hier haben sie gewirkt und die Arbeit wird fortgesetzt drüben. So wie Jesus. Er sagt, er ist zu seinem Vater hochgefahren und steht zu Rechten der Majestät Gottes. Und er betet für uns, er kämpft für uns, er tritt für uns in den Riss. Denn die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch über das Grab zusammen, meine Lieben. Und deshalb, sei nicht so traurig, wenn manche Leute vorausgegangen sind. Dir, deine Oma, dein Papa, deine Mama, deine Schwester, dein Bruder, die haben Arbeit oben bei Gott. Nicht erschrecken. Ich habe euch gesagt, ich werde euch komische Sachen sagen, die vielleicht so merkwürdig sind. Ja, das habe ich nicht in der Bibel gelesen. Du hast vieles in der Bibel nicht gelesen. Josef wurde vorausgeschickt, um seine Brüder, seine Familie zu retten. Und da sind einige dir vorausgegangen. Uns vorausgegangen. In Ägyptenland, in einer ganz anderen Welt. Den Josef hat man in eine Grube geworfen, da war kein Wasser. Der wurde verkauft an die Ismaeliter. Die Ismaeliter haben weiter den verschachert. Keiner wusste, wo ist unser Josef. Vielleicht wissen wir auch nicht, wo ist unser Josef. Unser Marie oder unser Paul oder unser Ludwig oder wie sie auch immer geheißen haben. Wo sind sie denn? Und plötzlich, da kommt eine Hungersnot. Und wie gut es ist, wenn du weißt, drüben, meine Lieben sind dort am Kristallenmeer. Meine Oma, meine Mutter, mein Vater, mein Großvater und viele Heilige. Wir haben eine Wolke von Zeugen, spricht die Bibel, die uns kennen. Und die Frage ist, kennst du jemanden, der drüben ist? Hast du eine gute Beziehung? Hast du jemanden lieb gehabt? Und die Liebe ist ewig. Die Liebe kann auch der Tod nicht töten. Die Liebe. Glaube hört auf. Hoffnung hört auf. Kannst alles vergessen. Weissagen hört auf. Zeichen und Wunder hören auf. Das ganze materielle Ding hört auf. Gesundheit hört auf. Krankheit hört auf. Alles hört auf. Aber die Liebe bleibt in Ewigkeit. Die Liebe ist das Größte, schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. So wie Josef. Der ist vorausgegangen. Dieses Bild von Josef möchte ich einfach, dass du nur mal verinnerlichst und nur nachdenkst. Wo sind meine Lieben? Verstehst du, weinst vielleicht und bist traurig und sagst, mein Josef ist weg. Oh, wie dieser Jakob, der hat geweint, der hat Depressionen bekommen, ist traurig geworden. Wo ist mein Josef? Wo ist mein Josef? Ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Der Teufel hat ihn gefressen. Aber von wegen. Der ist vorausgegangen. Der ist vorausgegangen, um hier den Israeliten eine Stätte zu bereiten. Dass sie, wenn einmal die Stunde der Offenbarung kommt, wo man sich einander zu erkennen gibt, die Brüder Jakobs oder Josefs, die haben ihn nicht erkannt. Der Mann hat keinen Bart gehabt, der war glatt rasiert, hat nach Parfüm gerochen, der hat tolle Kleider angehabt, die haben ihn nicht erkannt. Aber der Josef hat seine Brüder erkannt. und gibt sich zuerst mal das erste Mal nicht zu erkennen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wo kommt ihr her? Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Du denkst, hör mal, was sie da alles plappern und beten. Aber Josef weiß ganz genau, Gott hat mich hier an diesem Platz hingebracht. Und unsere Lieben, die uns vorausgegangen sind, Geschwister, ich sage hier eine große Wahrheit, die Gott mir offenbart hat in den letzten Tagen, wo ich darüber nachgedacht habe. Wo ist meine Frau? Wo ist meine Mutter? Wo ist mein Vater? Wo sind meine Lieben, die mir vorausgegangen sind? Die sind voraus, um mir eine Stätte zu bereiten. Nicht nur der Herr Jesus. Der ist als Erster, als Präsident, als Pharao. Aber dann der Josef, der vorausgegangen ist, ich will dich trösten. Weil das hat mich getröstet und mir Trost gegeben. Menschen von da oben, die beobachten uns. Eine Wolke von Zeugen. Eine Wolke von Zeugen. Also, du hast hier keine Orientierung mehr, aber die wissen ganz genau, wie es mit dir und mit mir, mit uns weitergehen soll. Vielleicht sind sie in einer Front irgendwo gefallen. Und du denkst an sie, du erinnerst dich an ihnen. Es braucht Menschen, die mit Gott gelebt haben und mit Gott leben und mit Gott verbunden sind. Und unsere Lieben. Weißt du, der Tod kann uns nicht trennen. Die Liebe Gottes ist größer als der Tod und stärker als jeder Tod. Es braucht Menschen, die hier mit uns verbunden waren, die uns getragen haben, die wir getragen haben. Und wenn du gesunde Beziehungen zu Menschen gehabt hast, das hält dich in der Ewigkeit. Als meine Mutter vor Jahren starb, weißt du, war traurig. Die hat mich jeden Montag angerufen. Johannes, wie war die Predigt? Waren Leute im Gottesdienst? War alles okay? Wie fühlst du dich? Und dann war sie weg. Da war sie tot. Da hat mich niemand angerufen. Aber irgendwie bin ich getröstet worden. Ich habe gedacht, auch wenn meine Mutter mich nicht mehr anruft und nicht mehr anrufen kann, aber sie sieht, wie am Montag mein Tag aussieht, wie der Sonntag gewesen ist, wie ich mich abgestrampelt habe, wie ich nach einem Bibeltext gesucht habe. Verstehst du? Sie hat mich gesehen und das hat mich getröstet. Meine Mutter, bis sie dann eines Tages im Traume erscheint, oder Johannes, und dann bringt meine Oma noch an der Hand und dann sehe ich noch ganzen Anhang, ganzen Schweif, was da anhängt. Und dann sage ich, Mutti, was willst denn du? Du bist jetzt, wir haben nur 3 Zimmer, wo willst du wohnen? Dann sagt sie, ich möchte bei euch wohnen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Und du siehst auch die Geschichte mit Josef, damit du es verstehst, um was es mir geht. Menschen, die sich selbst angenommen haben, die sich selbst akzeptiert haben. Und Josef musste in Ägypten 21 Jahre was lernen. Und keiner hat mehr gewusst, wo ist unser Josef? Was macht er? Die Brüder haben ihn vergessen. Der Vater hat ihn abgeschrieben. Die Mutter hat ihn abgeschrieben. Wo ist unser Josef? Aber dieser Josef wird zubereitet für eine Funktion, um die Generation zu retten, sein Volk zu retten und die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, dass sie überleben. Was braucht die Welt? Die Welt braucht Menschen, die vor Gott stehen, als Fürbitter. Und nicht nur hier auf der Erde, dass sie da Gebetsstunden machen, so Fürbittestunden. Weißt du, ich glaube, wir haben eine Wolke von Zeugen, die für uns oben betet. Ich bin nicht katholisch, ich bin auch nicht irgendwie, dass ich an die Heiligen glaube. Ich weiß, unsere Lieben sind, die sind bei Gott. Die sind bei Gott. Und Josef arbeitet für seine Familie. Er weiß, die Hungersnot wird kommen. Noch 7 Jahre fest sammeln, fleißig sammeln. Und der Tag X wird kommen. Und dann kommen sie. Das erste Jahr, da sind sie nicht gekommen. Aber im zweiten Jahr, die Hungersnot war so groß, so bedrückend, so katastrophal. Da müssen die nach Ägypten gehen und Brot kaufen. Überall in der ganzen Welt kein Brot mehr, aber in Ägypten. Warum? Weil dort ein Josef war, der die Städte vorbereitet hat. Er hat alles auf sich genommen, dieser Josef, und hat, weißt du, der Josef hat etwas gemacht, das, was Jesus auch gemacht hat. Er ist unser großer Fürbitter, der große hohe Priester. Aber neben den hohen Priestern gibt es noch viele andere Priester, die Diener Gottes, Knechte Gottes. Nicht die Propheten. Die Propheten heilen niemanden, aber die Priester heilen die Menschen. Und die sind zur Heilung der Menschen, diese Priesterseelen, die hier ja in den Riss treten, in die Bresche treten. Und Jesus betet für uns, für dich und mich. Und diese Menschen, die bei Jesus sind, begreife einmal, dahin Josef lebt. Und dieser Josef hat alles vergessen, was die Menschen ihm angetan haben. Was die Brüder angetan haben. Er hat gar nicht gewusst, was sie alles angestellt haben. Wie sie nach Hause kommen und sagen, Papa, ist das nicht das Kleid, das du genäht hast für unseren lieben Josef? Oh Mann, unser Josef ist tot. Verstehst du, diese Heuchler, diese Banditen, diese Brudermörder. Verstehst du, ja, man, so tun so schrecklich, so erschrocken, ein wildes Tier. Dabei haben sie nur in Schafblut das Kleid getünkt. Gut, dass sie damals noch keine DNA-Untersuchung machen konnten. So, unser Josef. Und der Vater Josef verfällt in Depression, in Traurigkeit. Er will nicht mehr leben. Meine ganze Hoffnung, mein Lieblingssohn ist tot, für den ich so ein schönes Kleid genäht habe. Aber dieser Josef ist vorausgegangen. Lass uns jetzt mal Jesus zur Seite. Das, was Jesus getan hat, kann kein Mensch für uns tun. Aber das, was, weißt du, wir gehören als Familie Gottes zusammen, als Kinder Gottes gehören wir zusammen, als Volk Gottes gehören wir zusammen. Und jeder von uns hat eine ganz wichtige Funktion. Eines Tages wirst du auch in die Ewigkeit gehen. Und eines Tages wirst du auch, dann wirst du runterschauen, ach mein Mann, meine Kinder, meine Enkelkinder, meine Urenkel, was machen denn die? Unsere Lieben, sie gehen uns voraus und sie bereiten jetzt ohne Übertreibung, so wie Jesus für uns eine Stätte bereitet, so bereiten unsere Lieben eine Wohnung für uns. Und dass dann kommen diese Brüder Josefs nach Ägypten und der Vater, bringt mir den Vater, ich will den Vater sehen. Und plötzlich als Jakob hört, mein Josef lebt, er glaubt es gar nicht mal, kann es gar nicht glauben. Und dann, das beste Stück des Landes gehört hier, das Land Gosen. Im Nildelta dort. Das beste Land, das beste Stück Land gehört unserer Familie. Die Welt braucht Väter und Mütter in Christo. Was glaubst du, warum sie das braucht? Weil die Welt verloren geht. Die braucht Väter und Mütter in Christo, die für ihre Familie sorgen. Deshalb Mutter, Vater, bet für deine Kinder, auch wenn sie nicht kommen und auch wenn sie nicht dabei sind und wenn sie von lieben Gott nichts wissen wollen. Vergiss es. Weißt du, wir müssen lernen, einfach Abstand von diesen Dingen zu bekommen. Und als Jakob diese zwei Söhne sehen, diese Enkelkinder, die sind genauso wie ich, sind meine Nachkommen. Und hier erkennt er, das ist Josef, mein Sohn. Die Welt braucht Priester, Priester Gottes, die vor Gott stehen, vor Gott eintreten. Und das, was du hier auf Erden nicht gemacht hast, wirst du im Himmel auch nicht tun. Und das, was du hier auf Erden tust, wirst du im Himmel auch weitermachen. Weißt du, du betest weiter für deine Familie, weil du hier auch für deine Familie gebetet hast. Für deine Angehörige. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das, was wir einmal im Himmel tun wollen, hier auf Erden anfangen zu tun. In aller Liebe. Anderen segnen. Auch wenn du nichts tun kannst. Wenn du ohnmächtig bist und unfähig bist und wenn die Leute auch nichts von dir haben wollen, aber du kannst von Weitem segnen, von Weitem eine Stätte vorbereiten, wenn die nachher kommen, dass da Platz ist, dass die Scheunen stehen, dass Korn gesammelt wurde, dass schon alles angelegt ist, wenn die kommen, dass alles da ist. Priester haben einen großen Auftrag, Heilungsauftrag, Segnungsauftrag. Sei gesegnet im Namen des allmächtigen Gottes. Wir haben den Auftrag zu segnen. Priester stehen nur im Heiligtum, sie stehen nur vor Gott. Und wenn wir hier auf Erden vor Gott stehen, stehen wir auch in der Ewigkeit vor Gott. Und wenn wir hier nicht vor Gott stehen, wir werden in der Ewigkeit auch nicht vor Gott stehen. So wie meine Mutter. Ich denke nur an meine Mutter. Oder ich denke auch an meine Frau. Jeden Tag haben wir für unsere Familie gebeten. Wir haben das Familienfoto mit unseren Enkeln gehabt und Schwiegersöhnen und Schwiegertöchter gehabt. Und wir haben angeguckt und gesagt, segne die. Mal den Namen wieder aufgelistet. Und es geht nicht verloren. Der Segen geht nicht verloren. Unsere Lieben leben. Sie sind uns nur vorausgegangen. Auch wenn sie nicht mehr da sind. Und du gehst auch deinen Lieben voraus, Bruder, Schwester. Vergiss nicht, du lebst ja nicht viel für dieses Leben. Dein Leben besteht aus Kindheit, aus Jugend, Teenagerzeit, aus Erwachsenenzeit, aus Alter und dann als letzte Stufe Tod. Die Toten leben weiter, die Toten dienen weiter, die Toten wirken weiter. Was wartet auf diese Welt? Die Erde ist ein großer Friedhof, das um den Und diese Welt kreist, um diese Sonne kreist, aber diese Toten leben weiter. Es braucht Menschen, die Gott geweiht sind. Die Priester sind diese Leviten. Die haben hier auf dieser Welt keinen Erbplatz. Die haben keine bleibende Stadt. Die dienen Gott. Es braucht Menschen, die sich für den Willen Gottes einsetzen, die erkennen, was ist der Wille Gottes. Man hat dich in die Grube geworfen. Man will mit dir nichts zu tun haben. Man hat dich enterbt, enteignet, dich verleumdet. Unser Josef ist tot. Was wollen wir? Verstehst? Man hat dich abgeschrieben. Weißt du, kennst du sowas? Lebt den Willen Gottes aus. Ja. Im Gefängnis vergessen. Kein Mensch denkt mehr an diesen armen Jungen. Du hast dein Leben gelebt. Und es ist vorbei. Aber ich sag dir eines. Wenn du mit Gott wandelst, lebst du weiter. Und der Herr war mit Josef. Und weißt du, der Herr ist mit dir. Ob du lebst oder stirbst. Die meisten Leute kapieren das nicht. Die denken nur, Gott ist mit mir, wenn ich lebe. Paulus sagt, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das ist vollkommen wurscht und egal, ob du lebst oder stirbst oder nicht mehr da bist, sondern noch da bist. Der Wille Gottes, der wird getan, passiert von selbst, wird ausgelebt und es geschieht, ohne dass du groß da was tun musst. Dein Wille geschehe. Einfach geschieht. Die Welt braucht Menschen, die hart arbeiten und hart gearbeitet haben, die für die Zukunft arbeiten, die nicht nur für das, was gerade vor ihnen liegt, nur für das irdische, das sichtbare Leben, sondern auch für das Unsichtbare. Und wir sollen anfangen, für das Unsichtbare zu leben. Als wir noch junge Leute waren und die Kinder kamen, da sagt meine Frau, du, ich bete nicht für 4 Kinder, wir haben 8 Kinder. Ich habe gesagt, Heidi, wir haben nicht 8 Kinder, wir haben nur 4 Kinder. Dann sagt sie, ja, aber meine Schwiegersöhne und meine Schwiegertöchter, die gehören auch zu unserer Familie. Und Herr, gib unseren Kindern gute Schwiegersöhne, gute Schwiegertöchter. Was nützt es, wenn dein Kind irgendeinen Sufki heiratet oder irgendeinen Verbrecher heiratet oder Verbrecherin? Gib uns gute Schwiegersöhne, gute Schwiegertöchter. Auch das gehört dazu, dass wir für die Zukunft beten, für die Zukunft arbeiten, in die Zukunft hineinschauen und nicht nur denken jetzt gerade im Augenblick, dass wir einen guten Beruf lernen. Nein, es geht um die Berufung. Die Welt braucht Menschen, die an der Rettung der Welt arbeiten. Auf, denn die Nacht wird kommen. Haben wir gesungen. Geschmettert. Finstere Wolken steigen. Das ist diese Melodie. Die Welt braucht Menschen, die eine Vision haben, die Vision Gottes und an dieser Vision wirken und die Vision verwirklichen, diese Vision zur Realität werden lassen. Herr, segne. Denn wie heißt es in der Bibel? Zum Kerkermeister, als der Paulus dort gefragt hat, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann hat der Apostel Paulus gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus. Okay. Und dann macht er einen Zusatz, einen Schlenker. Und da glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Ein römisches Haus bestand aus etwa 120 Leuten damals. Also ein gutes Haus, wohlhabendes Haus. 120, die Knechte, die Mägde, das Personal, Söhne und Töchter, Stiefsöhne und Stieftöchter, verstehst du? Das 120 Leute, du und dein ganzes Haus. Wie heißt es beim Paulus? Gott hat zu mir gesprochen, heute Nacht ist der Herr bei mir gewesen. Und ich wünsche dir, würde auch heute Nacht der liebe Gott begegnen. Heute Nacht war der Herr bei mir. Und was hat er dir gesagt? Und der Herr, und dann Paulus sagt dem Kapitän, dem Schiffsherrn, heute Nacht, alle Leute, die mit dir zusammenfahren, die werden überleben. Die habe ich am Leben gelassen. Das Schiff wird untergehen. Die Welt wird untergehen, die Stadt wird untergehen, das Dorf wird untergehen, die Firma wird untergehen, die Gemeinde wird untergehen. Aber die Menschen, die werden bleiben. Die mit dir zusammenarbeiten, zusammen gelebt haben, zusammen mit euch gegessen und getrunken haben, zusammen gefeiert haben, zusammen sich gefreut haben, zusammen getrauert haben. All diese Menschen habe ich in deine Hand gegeben und die werden gerettet. 276 Seelen. Du, das ist schon ein ganzes Volk. Eine ganze Mannschaft, ganze Armee. Gott Und weißt du, was denkst du, was da passiert wäre, wenn Paulus nicht auf dem Schiff gewesen wäre? Die wären alle untergegangen. Was wäre passiert, wenn Josef nicht in Ägypten gewesen wäre? Was wäre passiert? Da wäre die ganze Welt verreckt. Hätten wir heute kein Europa mehr und kein Afrika mehr und kein Asien mehr. Überhaupt nichts. Aber Josef hat die Welt gerettet vor der Katastrophe. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir erkennen und Gott nicht widerstehen und nicht gegen Gott arbeiten. Herr, dein Wille geschieht. Israel und Jakob wurde gerettet, weil Josef vorausgegangen ist. Weil Josef das alles auf sich genommen hat. Vati, vergib mir. Verstehst du? Mutti, vergib mir. Ich kann nichts dafür, ich bin jetzt hier verkauft. Sie sind uns vorausgegangen. Wir singen in einem Lied, früher hatten wir immer gesungen, viele sind voraus und erwarten uns dort an dem goldenen Strand. Halleluja. Viele sind voraus. Überleg einmal, wie viele wir schon im Himmel haben. In den 30 Jahren, wo ich hier Pastor in Berlin bin, wie viele haben wir zum Herrn geführt, wie viele haben wir getauft, wie viele sind schon heimgegangen. Ja, die sind nicht gestorben. Wir sagen das nur so dummerweise, weil wir gar keine Ahnung haben, was Sterben und Leben ist. Die sind heimgegangen. Ja, preis dem Herrn. Viele sind voraus und erwarten uns schon dort am goldenen Strand und die winken, komm heim, komm heim. Und musst du sagen, lieber Gott, nicht so schnell, lass mich noch ein bisschen hier sein, ich habe noch viel zu tun. Bin noch nicht fertig. In aller Liebe. Sie erwarten dort Gott und der Heiland und unsere Lieben erwarten, wie lang strampelt er sich da ab. Ich habe noch eine Botschaft. Ich werde nie vergessen, ich bete für eine Mutter, die kommt zu mir in der Seelsorge, die beichtet und sagt, Pastor, ich werde nicht fertig, ich habe ein Problem, ich habe abgetrieben. Eine Frau, die abgetrieben hat, kommt und weint und ich suche nach Rat, nach Hilfe, das sind schon Jahre her, als Gott mir dieses Bild gezeigt hat. Und dann sage ich, ja, wie viele Jahre sind das her? Und so weiter, dann hat sie mir gesagt, so und so viele Jahre wären schon her. Es sind viele Jahre gewesen, wo die Mutter abgetrieben hat, aus welchem Grund auch immer. Das hat mich nicht interessiert. Aber ich will den Müttern und sagen, die abgetrieben haben, und Gott hat mir da eine Botschaft gegeben, dann sitze ich da und bete ich und plötzlich sehe ich einen Junge, der schmückt ein Tor mit Rosen und so weiter. Und dann sage ich, der sieht so und so aus und beschreibt diesen Jungen. Und dann sagt sie, ja, so hat mein Mann ausgesehen, so muss mein Kind auch ausgesehen haben und so weiter. Er sagt, Mutti, der erwartet dich schon drüben im Himmel. Die abgetriebenen Kinder, und hier habe ich eine Botschaft für die Mütter, die abgetrieben haben, die erwarten dich schon am Thron Gottes. Die sind voraus. Die haben dir vergeben, so wie Josef vergeben hat seinen Brüdern. Er vergessen, was sie ihm angetan haben. Und so viele haben vergessen, was du ihnen angetan hast, warum man sie abgelehnt hat, warum man sie nicht gewollt hat, warum man sie nicht ausgetragen hat. Die haben vergessen, vergeben. Sie sind am Thron Gottes und sie erwarten. Du, die Mutter, die fiel mir um den Hals und mich geküsst, sagt, du, endlich kapiere ich, endlich geht mir ein Licht auf. Ich werde erwartet von meinem Jungen oder meinem Mädel, was es auch gewesen wäre. Die erwarten mich schon dort im Himmel. Komisch, vergiss es. Wenn du nicht glauben willst, musst du nicht glauben. Aber das hat der Frau sehr viel gegeben und geholfen. Und weißt du, der Herr Jesus ist ein Tröster, der Heilige Geist ist ein Tröster. Er ließ mich vergessen. Und Josef hat alles vergessen, was da war. Josef war von schöner Gestalt. Er war von schöner Gestalt, dass sogar die Frau von Potiphar wollte sich an ihm vergehen. Aber er hat es nicht zugelassen. War von schöner Gestalt. Er ist entflohen. Aber später muss die Frau Potiphar und der Herr Potiphar ihm dienen. Denn er ist ja Präsident, der Ministerpräsident im Ägyptenland. Was glaubst denn du, was Gott mit einem Menschen noch macht? Josef erkannte seine Brüder, auch wenn sie ihn nicht erkannten. Und ja, es wird eine Stunde der Offenbarung sein. Und ich sage euch, Brüder und Schwestern, es wird eine Stunde der Offenbarung sein, wo ihr plötzlich seht, ach, das bist du. Das habe ich gar nicht so erkannt. Aber ich spüre jetzt deine Art. Ich habe lange Zeit Judaismus studiert, Hebräisch und so weiter. Diese einfach, ja, was ist ein Jude, wer ist ein Jude und wer es auch immer ist. Du musst einem Juden nicht sagen, wer ein Jude ist. Ein Jude spürt, dass der andere ein Jude ist. Das liegt im Blut irgendwie. Das kannst du nicht erklären. Und genauso ist, weißt du, du kannst nicht erklären, dass du Kind Gottes bist, erlöst bist, den Heiligen Geist hast. Das musst du nicht erklären. Da sitzt du plötzlich und sagst, du, mit dem stimmt was nicht. Der ist anders gelagert. Der lebt in einer anderen Dimension. Der gehört zu einer anderen Rasse. Ja. Jakobs Söhne, sie waren Hirten. Sie haben eine schlichte, einfache Arbeit dort auf der Weide gehabt, waren friedliche Menschen, nur mit sich selbst beschäftigt, draußen auf dem Feld und Wiesen und Gebirge. Josef natürlich ganz was anderes. Er lebte in einem Palast, lauter Diener müssen nur klatschen und dann sind sie gesprungen und haben getanzt. Josefs Brüder lebten in einer Umgebung, da haben sie keine Versuchung, keine Anfechtung gehabt. Josef dagegen, eine total andere Welt. Und deshalb, weißt du, deshalb haben sie ihn nicht erkannt. Und die, die voraus sind, die erkennen wir jetzt auch nicht. Die sind uns nur vorausgegangen, um uns eine Stätte zu bereiten. In aller Liebe. Sie sind in einer anderen Dimension. Sie bekleiden jetzt ganz andere Positionen. Sie dienen dem allmächtigen Gott. Sie dienen nicht mehr den Menschen, die lieben, die uns vorausgegangen sind. Sie dienen Gott, sie loben und preisen den Herrn. Und wir werden ankommen, wir sind Söhne eines friedlichen Vaters. Vergiss das alles. Wir stehen eines Tages vor Gott, vor dieser mächtigen Frau, diesem mächtigen Mann. Wer bist du? Ich bin Josef. Du verstehst? Und dann weinen die. Diese Stunde der Offenbarung, der Erkenntnis. Dann er schickt die Ägypter raus und die fallen einander um den Hals und küssen sich und lieben sich. Wir können es nicht fassen, was für eine Stunde der Begegnung sein wird. Ich werde kein Fremdling dort sein. Nicht nur, dass ich Jesus kenne, nein, ich kenne auch viele Menschen, die dort sein werden, dank der Gnade Gottes. Was erwartet die Welt? Soll ich dir sagen, was die Welt erwartet? Gar nichts. Diese Welt erwartet gar nichts. In aller Liebe, unser Josef ist tot. Ja. Und mit dem Tod ist alles zu Ende. Die meisten Leute haben gar keinen Sinn für Ewigkeit, wissen gar nicht, was Ewigkeit ist. Wenn der ewige Morgen tagt und die Zeit wird nicht mehr sein. Für die meisten Leute ist die Ewigkeit nur Hieroglyphen, Chinesisch, früher war es böhmische Dörfer oder was auch sonst noch gewesen sein mag. Aber der, wo glaubt, der weiß, ich habe eine Heimat im himmlischen Land. Ich habe eine Heimat. Und wer nach der Erde leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Und dann werde ich Jesus schauen und all die, die ihm gedient haben, so wie einst Josef, weißt du, die haben die Katastrophe überlebt. Josef und seine Familie, weil er dort eine Stätte denen bereitet hat. Gott trifft für uns eine Vorsorge, meine Lieben. Wenn auch wir hier Leid und Trauer erfahren und so viel Unerklärliches und Schleierhaftes und nicht Nachvollziehbares über uns ergehen lassen müssen, vergiss es. Wir haben eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heiland im Main. Und glaubt doch nicht, dass der Heiland allein da arbeitet. Er hat eine Wolke von Zeugen. Der Herr wird mit 1000 Heiligen wiederkommen, heißt es in der Bibel einmal. Und wir, die wir leben, werden verwandelt, entrückt, was auch immer sein wird. Unser Josef ist uns vorausgegangen. Oder unsere Josephine, oder wie sie auch immer heißen mögen, die ist uns vorausgegangen. Warte mal ab. Die Freude wird einmal groß sein. Josef lebt! Mein Josef lebt! Lass uns mal ganz irdisch denken, ganz menschlich denken. Das Geheimnis wird aufgeklärt. Mensch, ich sei doch alles Lügner gewesen. Und ich sage, der Tag X wird kommen, wo alle dann plötzlich dastehen, die dir was erzählt haben vom Himmel und erzählt haben von irgendwelchen religiösen Phrasen, Dingen und Fakten und so weiter. Das sind alles nur Lügner. Unser Josef lebt. Gott macht alles wieder gut. War neulich ein Thema, das ich gehabt habe. Gott hat für diese Welt, für dein und mein und unser Leben ganz andere Lösungen bereit. Wir gedachten, Böses zu tun und uns Böses widerfahren. Oh, der Tod, dieser schreckliche Gauner. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gottes Plan ist Erlösung und nicht die Katastrophe und nicht das Grab und nicht der Abgrund und nicht das Ende der Welt und nicht der Untergang. Gott hat ganz andere Pläne. Was erwartet die Welt, ist mein Thema. Nicht das Grab. Weißt du was? Vom Grab in der Bibel heißt, das Grab ist leer. Nicht nur das Grab von Jesus, sondern die Gräber werden sich öffnen. Und die haben sich schon geöffnet. Viel schneller, als du gedacht hast. Gottes Lösung ist das leere Grab. Josef ist nicht tot. Wir suchen nur nach dem Körper, aber was wir dort im Grab haben, ist nur die Hülle. Das, was wir lieben, ist geblieben und bleibt in Ewigkeit. Unser Josef regiert in Ägyptenland. Kannst du das vorstellen? Dein Papa, deine Mama, die sitzen dort mit Jesus auf dem Thron in der himmlischen Welt und sie dienen Gott. Das, was sie hier auf dieser Erde nicht zustande gebracht haben, das bringen sie dort zustande. Und dass du hier bist, ist kein Zufall. Es ist die Gnade Gottes. Dass du Kind Gottes bist, dass du glauben kannst an den Herrn, ist kein Zufall. Es ist Gnade, dass du lebst. Gottes Lösung ist die Seligkeit, der Friede. Die Mutti wird erwartet, die zwar diesen Jungen oder Mädel abgetrieben hat, die wird erwartet in der Herrlichkeit. Dein Papa wartet auf dich. Der sagt, wann kommt das Mädel? Verstehst du? Die können es gar nicht erwarten. Kannst du das vorstellen? Ich will dir nur Spaß und Freude machen auf die Herrlichkeit, dass du nicht so traurig bist für dieses irdische Leben, das so vergängliche, so nichtig, so bla bla. Ihr gedachtet böse mit mir, habt schlimme Gedanken im Kopf gehabt, habt mich in die Grube geworfen, hat der Josef sich gedacht, mich den Ismaeliten verkauft. Aber Gott hat gut gemeint. Gott hat gut gemeint. Gott hat dich nicht in der Grube liegen lassen, auf dem Friedhof verfaulen lassen oder als Asche irgendwo untergehen. Nein, wir sind für den Thron bestimmt, mit Christus zu regieren. Brüder und Schwestern, das ist unsere Bestimmung, mit Christus zu regieren, zu herrschen. Nicht hier auf Erden. Weißt du, hier auf Erden, da kannst du höchstens über deine Küche, dein Wohnzimmer oder dein Schlafzimmer herrschen. Aber im Himmel haben wir Herrlichkeit. Wir werden mit Christus regieren. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht im Reichstag und Waisenhaus oder im Kreml. Nein. Neben Jesus und dem himmlischen Vater. So wie ich mich gesetzt habe zur Rechten der Majestät Gottes, so darfst du dich zur Rechten des Herrn Jesus und des Heilands setzen und mit ihm regieren. Überleg einmal, und das ist deine Bestimmung. Du bist für die Rettung deines Hauses bestimmt, Bruder, Schwester, deiner ganzen Familie und deiner ganzen Sippe, auch wenn du keine hast. Wie heißt es in der Bibel? Die Witwe, die soll 1000 Kinder haben. Das kannst du, verstehst du? Die Witwe, die nichts hat. Guck mal, die Ruth, in der Bibel haben wir diese Ruth, die geht da mit der Naomi nach Israel, nach Bethlehem wieder zurück. Dein Gott soll mein Gott sein, dein Volk soll mein Volk sein. Und diese Ruth, diese Witwe, diese Moabiterin, diese Ausländerin, weißt du, was die Ruth wurde? Mutter von David, Mutter von Großmutter von Jesus. Verstehst du, die ganze Linie? Weil sie zu Gott gehalten hat. Und deshalb, wenn wir in der Bibel die Stammbäume haben, wir sollten nicht einfach drüber hinweglesen und sagen, naja, was, der zeugte den und was weiß ich, wer denn alles gezeugt hat und dergleichen. Nein. Das sind Segenslinien. Um Davids Willen würde ich den Thron behalten. Um Davids Willen. Verstehst du, was vorher war und was nachher war? Alles um Davids Willen. Obwohl es nicht perfekt war, nicht vollkommen waren diese Leute, aber trotzdem um Davids Willen. Der Ahab, so ein schlechter König. Eigentlich sollte Gott ihn wegfegen und wegjagen vom Thron Israels. Aber nein, um Davids Willen. Wegen dir, weil du dich zum Herrn gehalten hast, dem Herrn vertraut hast, wegen dir wirst du und dein Haus gerettet. deine ganze Sippe. Ein Lamm hat damals in Ägypten ausgereicht für eine ganze Familie. Das Blut wurde an der Tür da gestrichen und der Würgeengel musste vorbeigehen. Ein Gottesfürchtiger, ein Heiliger, ein Gottergebener, ein auserwähltes Werkzeug rettet eine ganze Familie. Jemand, der in die Bresche springt, in den Riss tritt, die Fahne hochhält im letzten Moment, selbst wenn die Welt untergeht und die Fackel weitergibt an die nächste Generation, um Davids Willen. Soll ewig jemand auf dem Thron bleiben. Und zum Schluss ist Jesus der Letzte, der Ewige, der auf dem Thron saß. Aber immer, all die Jahre, einer war immer dabei. Und schließlich mündet das alles in diesem ewigen König Jesus Christus. Die Welt braucht gottergebene Menschen, keine frommen Schwätzer und möchte gerne. Nein, Leute, die den Herrn lieben, von ganzer Seele, allen Gemütskräften. Menschen, die leiden, die durch Tiefen gehen, wie der Josef. Die alles vergessen, alles vergeben, alles liegen lassen. Die das Böse erdulden. Die einfach vergessen, ihr Herzeleid. Kannst du dir das vorstellen, was der Josef alles durchgemacht hat, dort im Gefängnis? Keiner denkt an ihn, keiner ruft ihn an, keiner schreibt eine Grußkarte. Lieber Josef, wir denken an dich. Wo bist du, wie geht's dir, was machst du? Und die Gefängnisse damals waren keine Luxushotels. Niemand hat ihm frische Wäsche gebracht. Vergessen. Weißt du, nicht erkannt, nicht anerkannt. Dieser Josef, der tot geglaubt. Ja, der ist tot. Naja, was soll man machen? Satan versucht, die Segensträger auszuschalten. Der versucht es mit allen Mitteln zu vernichten. Selbst Jesus durfte nicht geboren werden. Kein Platz in der Herberge. Denk jetzt, was? Wir haben ja Weihnachten, da wird es runtergeleiert. Nach Bethlehem muss er gehen und so weiter, Maria und Josef. Und kein Platz in der Herberge. Jesus darf gar nicht geben. Und eigentlich, wenn ich ehrlich nehme und ehrlich denke, dich und mich hätte es auch gar nicht geben sollen. Verstehst du? Aber wir sind gekommen. Leider Gottes. Wir sind da. Und schon so viele Jahre womöglich. Weihnachten zu leugnen, ist für mich Jesus zu leugnen. Sondern, ja, Weihnachten hat es nie gegeben. Doch, damals wie heute, Jesus ist gekommen und hat alles durcheinander gebracht. Dieser Jesus von Nazareth, jetzt plötzlich, ja, der Herodes spielt verrückt, bringt Kneblein da in Bethlehem um. Es gab in der Bibel, wenn du die Bibel aufmerksam studierst, es gab über 20, was ich festgestellt habe, es gibt bestimmt noch mehr, über 20 satanische Versuchungen und Unternehmungen, Gottes Pläne zu durchkreuzen, 20 verschiedene Unternehmungen, Gottes Pläne zu vereiteln. Satan hat Kanaan besetzt, als Abraham ins gelobte Land gehen sollte. Da wimmelt es nur noch von diesen Kanaanitern, Götzendiener, Kinder opfern sie und alles Mögliche. Und dann später sehen wir eine Hungersnot. Abraham muss Kanaan verlassen, nach Ägypten gehen. Später Jakob und seine Familie müssen nach Ägypten gehen, Kanaan verlassen. Der Teufel wollte mit allen Mitteln verhindern, dass die Israeliten sich nicht in Kanaan festsetzen. Ja. Der Feind hat Abraham mehrmals entfernt aus Kanaan. Oder, ich denke nur, dann wurde dieser Josef später von Gott bestimmt auserwählt, dass Israel die Hungersnot überlebt. Satan will das gesamte Israel vernichten und zerstören. Ich denke nur an Pharao, die Kneblein sollen alle ins Meer geworfen werden, ersaufen und umkommen und die sollen aussterben. Und was macht der liebe Gott? Er erweckt eine Jochabed, einen Aaron, eine Miriam und einen Moses. Und er wird sogar noch auf dem Königshof großgezogen. Verschiedene Unternehmung. Der Teufel hat immer wieder versucht, alles zu vernichten, dass ja nicht der Wille Gottes offenbart und nicht zugekommen. Und ich sage euch, Geschwister, der Teufel unternimmt alles Mögliche, damit der Wille Gottes bei uns nicht geschieht. Der Feind versucht, die königliche Linie zu zerstören, aber dann immer wieder heißt es, um Davids Willen. Satan will die Philister einsetzen, um David zu vernichten. Und Israel zu vernichten, das Haus Juda zu vernichten. Später kommt der Nebukadnezar, nimmt ganz Israel gefangen und führt nach Babylon. Aber immer ein Rest. Ein Rest bleibt übrig. Und wenn ich dann denke, auch dass mir das persische Reich, dieser Haman, die Juden feiern jetzt Hanukkah, Lichterfest, die anderen feiern Weihnachten, nur nebenbei. Weißt du, und da kommt, Gott bringt es fertig, dass nicht dieser Mardochai triumphiert und das ist ein Holocaust in Israel, damals in Mesopotamien, nicht in Mesopotamien, Medo-Persischem Reich gibt. Da kommt diese Esther. Und Gott gebraucht eine Esther wieder, ein schwaches Weiblein, nettes Mädchen, als Königin. Und dieser Darius handelt dann, dann kommt der Herodes und so vieles andere mehr. Der Teufel versucht ständig, permanent herum, alles in alle Register zu ziehen, sogar Jesus, spring vom Dach runter. Stell dir mal vor, der Herr Jesus wäre dem Teufel gehorsam gewesen, hätte sich das Genick gebrochen. Spring runter. Der Teufel wollte mit allen Mitteln, sogar auf der fromme Tour, verhindern, dass der Heiland nicht kommt, aber er ist trotzdem gekommen, Lob und Dank. Später hat der Teufel sogar noch versucht, den Herrn und die ganze Gemeinde zu ersäufen im Meer, als der große Sturm da auf den See Genezareth kam. Er versucht, Jesus im Garten Gethsemane zu töten. Oh, geh nicht nach Golgatha, dir widerfahre das nicht. Und was passiert? Jesus ist entschieden, er geht zum Kreuz, entschieden nach Golgatha. Satan denkt, jetzt habe ich gewonnen, jetzt ist er tot. Und plötzlich steht Jesus am dritten Tag auf. Sein Grab wurde versiegelt. Der sollte gar nicht aus dem Grab rauskommen. Römische Soldaten bewachen das Grab und unser Heiland lebt. Halleluja. Du siehst, ich könnte noch viele andere Beispiele anführen. Der Teufel versucht mit allen Mitteln zunichte zu machen, die Pläne Gottes. Und Gott hat sich vorgenommen, ich werde es tun. Und die römischen Wachen liegen wie tot zu Boden, lassen sich bestechen später und erzählen Märchen bis heute noch. Man hat ihn gestohlen, was soll's. Satan will die Ausbreitung des Evangeliums verhindern mit allen Mitteln. Was braucht die Welt? Die Welt braucht Menschen, die mit Gott leben und sich nicht abhalten lassen und sich nicht stören lassen und sich nicht irritieren lassen. Die Welt braucht Menschen, die Gott gehorchen, die Gott mehr gehorchen als den Priestern. Und der Politiker, die Welt braucht Menschen, die visionär sind, die erleuchtet sind, die den Willen Gottes kennen, die wissen, was der Herr will. Die Welt braucht Menschen, die das Wort Gottes lieben, die eine Botschaft haben, eine Bürde für die Verlorenen. Auf, denn die Nacht wird kommen. Und die Sonne geht schon langsam unter, bald ist Mitternacht. Die Welt braucht Menschen, die Glauben haben. Was denkst du, was in der Bibel drin steht? Jesus sagt, was denkt ihr, wenn das Menschensohn wiederkommt, wird er noch Glauben auf dieser Erde finden? Die Liebe ist erkaltet. Schau doch die Christen an, wie herzlos sie sind oft zu ihren Brüdern, zu ihren Schwestern. Verstehst du, solange du hilfst, solange du was springen lässt, solange du was unternimmst, dann bist du ein lieber Kerl. Aber dann, der Mord hat seine Pflicht getan, er kann spazieren gehen. Die Welt braucht Menschen, die ihren Gott kennen, die weiter lieben, weiter dienen, weiter glauben, weiter beten. Die Welt braucht Plus-Menschen, nicht Minus-Menschen. Plus, die mit Gott verbunden sind, die wissen, unser Erlöser lebt. Die Welt braucht Menschen, die genau wissen, wo es lang geht, die von oben geleitet werden, die den Heiligen Geist haben. Das Wort Gottes, die Stimme Gottes kennen. Meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Die Welt braucht Menschen, die erlöst wurden. Ein Erlöster reicht in deine Sippe. Du steckst sie alle an, bist radioaktiv. Verstehst du? Die Welt braucht nur einen Heilsträger. Nicht nur den Herrn Jesus. Der hat lange gelebt. Der ist beim Vater. Aber jetzt braucht deine Umgebung, dein Kiez, da wo du dich bewegst, braucht dich als Heilsträger. Was sagt Jesus? Nicht ich bin das Licht der Welt oder ich bin das Salz der Erde. Nein, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Und was sagt Jesus? Matthäus 5, Vers 13, folgende Verse. Was das Salz für die Nahrung ist, das seid ihr für diese Welt, sagt der Herr. Wenn das Salz aber seine Kraft verliert, wie soll man ja die Suppe salzen oder würzen? Und das Salz will gebraucht werden. Und wenn es dumm ist, wird es auf die Straße gestreut. So sagt uns Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Also einer, der oben irgendwo auf dem Berg ist und Licht anzündet, an dem orientieren sich die Menschen. Ich werde nie vergessen, wir sind so jetzt um diese Weihnachtszeit mal in Jugoslawien gewesen, noch unter Tito. Und es hat so viel Schnee gehabt, dass unser Wagen nicht mehr gesehen worden ist auf der Straße. Wir haben gar nicht weiter gesehen, aber wir sind gefahren und dann stecken geblieben, wieder irgendwie stecken geblieben, gefahren. Und wir kommen da um die Mitternacht und dann sehen wir von Weitem, dort brennt ein Licht. Und dann kommen wir in das Haus, wo wir eigentlich hin sollten. Und wir sehen, die Geschwister sind noch da. Und die Geschwister erwarten uns. Damals gab es kein Handy und kein Telefon als solches. Und kein Telegramm. Aber die haben gewusst, die haben versprochen, dass sie kommen. Und die haben gewartet, gesungen, gebetet und was weiß ich. Und wir sind durchgekommen durch dieses ganze Schneegestüme. Und das ganze Schneeverwehungen sind angekommen. Und dann, Halleluja, jetzt kommen die aus der Schweiz. Wir waren damals in der Schweiz und haben dann die Geschwister besucht. Ein Licht. Und wir wussten, wir werden noch erwartet. Wir werden erwartet. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, die kann nicht verborgen bleiben. Und Jesus sagt, man zündet ein Licht an, eine Lampe und so weiter, stellt man nicht unter den Scheffel, sondern man stellt das auf dem Leuchter, das weit und weit breit sichtbar ist. Deshalb, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr, das hat mich erschreckt, als ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, Heiland, das bist du. Aber nein, das sagt er nicht hier. Lies mal Markus 9, Vers 40 und Lukas 14, Vers 34. Ihr, Gemeinde, Christen, Gläubige, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Und man braucht nicht pfundweise Salz. Nur eine Prise Salz reicht schon. Zu viel Salz ist sowieso nichts. Und selbst das kleinste Licht, hat Konfuzius einmal gesagt, ist größer als die stärkste, dunkelste Nacht. Die Welt braucht Menschen, die eine göttliche Ausstrahlung haben, die ihren Gott kennen, die Gott reflektieren, die Gott über alles lieben, die für die Gott das Wichtigste in ihrem Leben ist. Die Welt braucht Menschen, die sich von der Masse abheben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Von dir wird niemand was abkaufen, wenn du genauso bist wie alle anderen Menschen in dieser Welt. Aber wir müssen was extra sein, was etwas Besonderes, etwas reflektieren. Du musst kein Licht haben. Unser Mond, der Kollege hier von dieser Erde, der Mond hat kein Licht. Er ist ein dunkler Planet. Aber der Mond reflektiert das Licht der Sonne. Weißt du, wir sind auch nichts Besonderes, aber wir reflektieren Jesus Christus. Das Licht der Herrlichkeit. Und die Welt braucht Menschen, die Jesus reflektieren, die ihre Berufung erkennen und die ihre Berufung gebrauchen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr. Jesus hing am Kreuz. Er wurde von seinem Volk aufgegeben. Und jetzt bist du dran. Ja, auch du bist einer, der mit Jesus gewesen ist oder sein möchte. Und wir folgen in seine Spuren. So viele Menschen sind konfliktscheu, sind feige, gehen den meisten Konflikten aus dem Weg und denken, nein, nein, Gott, verschone mich, ich will nicht Schwierigkeiten haben, ich habe genug Schwierigkeiten. Nein, die Schwierigkeiten sind da, dass du die Herrlichkeit Gottes verkörperst. Und je größer die Schwierigkeit ist, desto größer ist die Herrlichkeit in aller Liebe. Die Welt braucht Menschen, die Konflikte angehen, die ihr Licht leuchten lassen, trotz allem, wir danken, wir loben, wir preisen. Halleluja. Wir werden nachher das Lied singen. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht aus der Nacht, aus der Finsternis. Lasst euer Licht erleuchten. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen. Was ist das? Gute Worte hören. Lasst die Menschen sehen, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Glaubende gehen nicht unter, sondern sie gehen auf. Halleluja. Die gehen nicht unter im Grab, in der Höhle, in der Hölle, in den Schwierigkeiten, in den Problemen, im Meer. Die gehen durch das Meer hindurch. Glaubende leben nicht im Gestern, in der Vergangenheit. Sie leben im Morgen. Halleluja. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Was heißt das? Du denkst ja, wenn ich tot bin, bin ich tot. Nein, da fängt es richtig an. Da geht es richtig los. Was glaubst du, was da passiert? Das Beste kommt erst. Du denkst, das Leben war schon gut. Nein, dieses Leben, wenn ich ganz ehrlich bin, ist nur Mühe und Plage, selbst wenn es 120 wird. Der Moses, der sagt, 70 oder 80 wird das Leben, also der ist 120 geworden. Aber der war bis zum Schluss stark und der Herr hat ihn begraben. Und ich sagte ja, nicht der Pastor und nicht die Gemeinde begräbt unsere Heiligen, unsere Seelen oder unser Leben. Nein, der Herr begräbt die Seinen. Weißt du, wie er das macht? Er nimmt sie auf in den Himmel. Der Glaubende hat eine ganz andere Grundlage, ganz anderen Standpunkt, ganz andere Weltschau, ganz anderes Weltbild. Der Gläubige steht über diese Dinge. Lasst eure Lichter leuchten. Lasst eure Lichter leuchten. Lasst eure Salzkraft wirken. Du musst deinen Zweck erkennen, warum du da bist. Und du hast noch eine Aufgabe. Glaub nicht, du gehörst zum alten Eisen. Jetzt bist du vielleicht in Rente, in Pension. Oder, was weiß ich, krankgeschrieben, Frührente, Spätrente, welche Rente auch immer. Vergiss das alles. Arbeitslos. Nein, jetzt fängt dein Dienst erst an. Du bist Salz und Licht. Du sollst scharf gemacht werden. Ja. Und zuerst einmal, du musst selber salzig werden. Weißt du, was das bedeutet? Wie wird man salzig? Das Wasser muss verdampfen. Sich kristallisieren. Das Tote Meer ist das salzigste Gewässer überhaupt. Da fließt das ganze Jordanwasser runter von See Galiläa und bis zum ganzen Jordan und verdampft und ist salzig. Und so genauso auch das. Und das ist nämlich unser Leben. Es muss verdampfen. Ihr seid das Salz der Erde. Du musst zuerst einmal die Hitze ertragen, verdampfen, das Wasser loswerden. Denn 75% deines Körpers besteht aus Wasser, in aller Liebe. Verstehst du, du bist nur, wenn ich so die Menschen angucke, da laufen den Wasserfass spazieren. Mehr nicht. Das muss alles verdampfen. Damit du das bist, was du sein solltest. Salz und Licht. Was braucht die Welt? Die Welt braucht Optimisten. Die Welt braucht Realisten. Christen sind Realisten. Ben Gurion hat einmal gesagt, wenn ich nicht an Wunder glaube, bin ich kein Realist. Und dann mitten in der Wüste, ich war in seinem Kibbutz, mitten in der Wüste baute sein Kibbutz, sagt, hier, in der Wüste, wer nicht an Wunder glaubt, kann einpacken und nach Hause gehen. Du und ich, wir sind ein Wunder. Halleluja, in der Wüste. Das Wasser muss verdunsten, verstehst du? Verdampfen. Und wenn Gott da ist, funktionierst du. Ohne Gott gehst du überall in die Knie. Ohne Gott kapitulierst du sofort vor jeder Heuschrecke. Die wollen mich fressen. Ohne Gott kapitulieren wir vor jedem Maulwurfhügel. Aber der, wo an Gott glaubt, der geht durch Mount Everest und kommt wieder auf der anderen Seite wieder raus. Ohne Gott verlieren wir die Übersicht. Die Welt braucht Menschen, die Gott kennen. Die nicht aufgeben bei den nächsten Zipperlein, bei der nächsten Krankheit, wenn Probleme auftauchen oder Widerstände kommen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr. Du und ich, nicht die anderen. Lass die anderen bleiben. Lass die anderen machen, was sie wollen. Wir sollen den Unterschied ausmachen. Das Licht vertreibt die ganzen Trauergeister. Die Sonne, ich habe neulich gelesen, die Sonne hat gewaltige Heilkräfte. Die Sonne, verstehst du, brauchst nicht Vitamin D. Geh nur in die Sonne, nimm so ein Sonnenbad. Und das setzt Vitamine frei. Depressive Menschen, die meiden die Sonne. Die meiden die Sonne. Nein, Kinder Gottes gehen. Die Gottes lieben werden sein wie die Sonne. Und die leben auf, die musizieren, die singen, die klatschen, die jauchzen, die jubeln. Menschen, die Jesus nicht kennen, die meiden Jesus. Und die gehen unter. Die gehen unter. Die werden schon bei lebendigem Leibe vergraben. Aber wer an Gott glaubt, wird leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Alles andere ist Quatsch. Halleluja, preis Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus geschickt hast. Und Jesus vertreibt alle Trauergeister, alle Depressionen, alle Krankheit. Mit Jesus nehmen wir alle Probleme auf. Mit Jesus überwinden wir alle Widerstände. Oh, wir graben durch unseren St. Gotthard massiv den Tunnel und wir kommen auf der anderen Seite wieder raus. In der Sonne, im Leben, im Licht. Halleluja, Vater, ich preise dich, dass du uns unsere Augen geöffnet hast für das Licht dieser Welt. Und Herr Jesus, bitte hilf, dass meine Brüder und Schwestern Licht und Salz sind. Das ist, was die Welt braucht. Die Welt braucht Salz und die Welt braucht Licht. Dein Licht. Und das ist jetzt Weihnachten. Jetzt gehen wir auf die Geburt Jesus zu. Herr, und du hast ein Licht angezündet und wir sollen weiter die Fackel tragen, weiter das Licht anzünden. Und die ganze Stadt, das ganze Land, die ganzen Familien, unsere Häuser sollen hin und her erleuchtet werden durch die Gnade Jesu Christi. Ich segne alle, die vom Hause Gottes sind. Amen.